Ja, ich begrüße Sie herzlich zu der Vorlesung dieses Wintersemesters und fange an mit der Frage, was tue ich hier eigentlich? Ich halte hier eine philosophische Vorlesung. Worauf stütze ich mich dabei? Und was ist das eigentlich? Und ich glaube, darüber kann man einen Moment frei nachdenken. Das ist ja für eine philosophische Vorlesung, gelinde gesagt, ungewöhnlich, auf solche Ereignisse, historischen Ereignisse wie der Kalte Krieg Bezug zu nehmen und ist auch nicht völlig gewöhnlich, auf Humanismus Bezug zu nehmen. Ich werde versuchen, Ihnen zu erläutern, aus welchen Gründen ich meine, dass das als philosophische Fragestellung gestellt werden muss. Aber bevor ich da reinkomme, ich habe da ein bisschen Probleme mit meinem PowerPoint-Übertragung gehabt, die werde ich gleich lösen, will ich Ihnen doch ein paar sozusagen Vorüberlegungen präsentieren. Erstens, worum geht es mir eigentlich in dieser Vorlesung? Und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass es mir darum geht, zu begreifen, was die Tätigkeit des Philosophierens eigentlich beinhaltet. Und indem ich das begreife, Ihnen ein Verständnis von dieser Tätigkeit zu vermitteln. Was natürlich ein etwas merkwürdiges Ereignis ist, weil normalerweise denkt man, Universitätslehre besteht darin, dass jemand vermittelt, was er weiß. Aber in der Philosophie ist das eben alles nicht ganz so, wie das auf den ersten Blick scheint. Und in der Philosophie ist die Frage nach der Frage selber zentral. Warum fragen wir Philosophen in bestimmter Weise? Es gibt natürlich viele Kollegen, die sagen, na gut, wenn wir uns daran aufhalten, dann kommen wir ja nie voran. Aber mir ist es wichtig, diese Frage explizit zu stellen. Wobei, ist klar, man kann diese Frage schlecht in abstracto stellen. Ich hatte mal, das ist jetzt inzwischen ja, präzise 50 Jahre her, ein Gespräch darüber mit einem älteren Kollegen, Stan Gagnaire, der meinte, ja, wenn man herausfinden will, was die Tätigkeit der Philosophen eigentlich ist, dann müsste man mal im Telefonbuch nachschauen und all die Leute raussuchen, wo Philosoph steht und die dann aufsuchen und fragen, was sie denn so täten. Und das Problem ist natürlich, dass man auf die Weise wahrscheinlich nicht herausfindet, was die Tätigkeit des Philosophierens ist. Weil es geht ja gerade darum, in dem, was die alles so tun, herauszufinden, was davon das Philosophieren ausmacht. Das heißt, man muss einen anderen Weg finden. Und der Weg, den ich für produktiv halte, ist, historische Beispiele des Philosophierens daraufhin zu untersuchen, was in ihnen unternommen wird. Was haben die Philosophierenden im Kalten Krieg getan? Das ist sozusagen die Frage, die hinter dieser Vorlesung steht. Und das ist meine Vermutung und natürlich These, weil ich habe da schon eine starke Meinung, wird uns dann ein besseres Verständnis davon ermöglichen, was Philosophieren eigentlich ist. Und das ist der Hintergrund dieser Vorlesung und ich muss dann aber noch dazu sagen, gewissermaßen als Warnung, dieses ist insofern auch ungewöhnlich, als das mit Philosophen und Ereignissen zu tun hat, die in meiner eigenen Lebenszeit passiert sind, beziehungsweise denen ich zum Teil auch noch begegnet bin. Das heißt, es gibt die Versuchung und die Gefahr, dass ich hier in autobiografische Anekdoten abrutsche, was ich natürlich versuchen will, bewusst zu vermeiden. Andererseits, wo sie prägnant sind und einen Punkt, den ich für wichtig halte, illustrieren, ihnen auch nicht vorenthalten. Ja, das ist vielleicht sozusagen zum methodischen Selbstverständnis das Wichtigste. Ich komme darauf gleich noch zurück, wenn ich die PowerPoint übertragen habe. was ich jetzt gleich machen kann, denn der andere Computer ist jetzt aus. Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, den ich vorab Ihnen mitteilen kann. Dies ist die letzte Vorlesung, vielleicht die vorletzte Vorlesung, eines Zyklus, der begonnen hat in den 1830er Jahren. Weil nach meiner These in den 1830er Jahren in Deutschland kann man die Junghegelianer, solche Leute wie Karl Marx, Moses Hess, Ruge, Max Stirner zitieren, die in der Tat das, was die Tätigkeit des Philosophierens ausgemacht hat, tiefgreifend verändert haben. Und zwar noch einmal tiefgreifend verändert haben, nachdem der deutsche Idealismus, übrigens eine retrospektive Bezeichnung, die beteiligten Autoren hätten sich vermutlich im Grabe umgedreht, wenn sie unter dieser Kategorie gedacht worden wären. Nachdem der deutsche Idealismus bereits eine tiefe Transformation der Philosophie auf den Weg gebracht hat, haben die Junghegelianer darauf noch einmal etwas draufgesetzt, was für uns in diesem ganzen Zyklus zentral war, nämlich Philosophie in anderer Weise, als das bereits Hegel getan hat, als die eigene Zeit auf den Gedanken gebracht zu begreifen. Nämlich wo Hegel dies im Wesentlichen kontemplativ meinte, haben sie die Frage gestellt, was das für eine praktische Bedeutung hat, wenn man die eigene Zeit philosophisch auf den Begriff bringt. Und das ist meine starke These, seitdem nicht mehr aus der Philosophie verschwunden. Sie mögen mir Figuren wie Ludwig Wittgenstein entgegenhalten, wo das sozusagen mit der Lupe zu suchen ist, aber auch dort, das werden wir noch in dieser Vorlesung diskutieren, denke ich, ist dieses Moment zu finden, dass es eben nicht bloß darum geht, die eigene Zeit überhaupt gedanklich, kontemplativ auf den Begriff zu bringen, sondern dies auf eine Art und Weise zu tun, die praktische Konsequenzen hat, die in der Praxis einen Unterschied macht und von dort aus auch, um damit jetzt noch den anderen Bezugspunkt zu nennen, politische Relevanz hat. So, und jetzt kommt, hoffe ich, ein kurzes Zwischenspiel, wo ich den nötigen Schlitz suche. So. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich jetzt dahin komme, wahrscheinlich darüber. Wo ist Computer? Da. Ich bin etwas behindert, weil ich habe vergessen, meine Brille mitzubringen. Ich bin nicht völlig blind, aber manchmal habe ich dann doch etwas Schwierigkeiten. So. Da. Jetzt noch. So, die Einleitung, denke ich, habe ich jetzt schon gegeben. Da kann ich also gleich weitergehen. Ne? Das ist jetzt irgendwie. Ach, hier, Entschuldigung. Ne? So, also nochmal. Also, ich werde jetzt erst nochmal genauer über den Hintergrund reden, also über das, was man im Kopf behalten sollte, was ich aber als solches dann nicht mehr behandeln werde. Was ist und was bedeutet die Tätigkeit der PhilosophInnen? Die Leitfrage habe ich schon angedeutet. Und im 20. Jahrhundert, ich denke, es spricht vieles dafür, das 20. Jahrhundert zu konzentrieren auf die Rede von der Nacht des 20. Jahrhunderts. Das war ein Jahrhundert, in dem die Geschichte der Menschheit keine Höhe, sondern einen Tiefpunkt erreicht hat oder mehrere Tiefpunkte, ist charakteristisch, dass politisches Denken, Philosophie, Politik und Untersuchung historischer Prozesse weit auseinandergetreten sind. Die Gründe für dieses Auseinandertreten gilt es zu bedenken. Ich habe schon gesagt, der Vorlesungszyklus, wenn ich das richtig überschaue, hat schon 3 Vorlesungen gehabt, das ist jetzt die 4. Und im Sommersemester kommt noch eine 5. zur Philosophie der Gegenwart, die dann irgendwie 1968 einsetzt, was dann mich auch motiviert, eine diskutable Periodisierung vorzunehmen, nämlich die Epoche des Kalten Krieges von 1945 bis 1968 anzusetzen. Was ich aber kurz begründen möchte. Ich gehe davon aus, dass der Kalte Krieg, darauf komme ich noch zu sprechen näher, eben tatsächlich ein Krieg war. Also nicht, wie wir das seit der Kuba-Krise erlebt haben, eine friedliche Koexistenz mit gelegentlichen Droheskalationen, wo aber eigentlich allen klar war, dass es nicht zum Krieg geht. Nach der Kuba-Krise. In der Kuba-Krise war es anders. Sondern bis zur Kuba-Krise war es allen Beteiligten eben nicht klar, ob sie nicht die kriegerische Option wählen wollten und sollten. Und erst in der Kuba-Krise hat sich das Arrangement der friedlichen Koexistenz tatsächlich durchgesetzt, sodass ich also unterscheide zwischen der Periode des Kalten Krieges als Krieg und der Periode der friedlichen Koexistenz, die daran angeschlossen hat. Kann man diskutieren, aber ich glaube, es spricht vieles dafür, auch wenn man die Literatur, die Kulturentwicklung und die Philosophieentwicklung sich anguckt, dann wird dann vieles verständlicher, wenn man das in diese Art der Epochengliederung einordnet. So ist man wieder. Tätigkeiten der Philosophen oder Philosophinnen, also die Frauen, sind seit der europäischen Neuzeit unter den Philosophinnen tatsächlich zu finden. Es gibt auch ein ganz paar Verstreute an bestimmten Stellen der antiken Philosophie, also insbesondere bei den kleinen Sokratikern gibt es auch 1 oder 2 Sokratikerinnen und in der neuplatonischen Epoche der Philosophie gibt es auch Philosophinnen. Sonst ist die Philosophie überwiegend ein Männerprojekt geblieben. Und ich möchte an eine sehr relativ simple Überlegung anknüpfen. Als die Araber die griechische Philosophie ins Arabische übertragen haben, da haben sie nicht, wie die Deutschen dann später im 18. Jahrhundert, solche Begriffe wie Weisheitslehre oder Weisheitsliebe, die Deutschen haben übrigens interessanterweise nicht Weisheitsliebe gesagt, sondern Weisheitslehre, also Lehnübersetzungen gebildet, sondern sie haben im Arabischen das Wort Falasifa gebildet. Ein Wort, was im Arabischen überhaupt keinen Sinn macht. Aber irgendwie so ähnlich klingt offenbar wie Philosophoi. Ja, also woraus ich ersehe, dass es hier um etwas Kulturspezifisches gegangen ist, das sie bewusst dann als solches übertragen, für sich adaptiert und weiterentwickelt hat. Und wenn man sich übrigens genauer anguckt, wie Cicero sein Programm der Übertragung der Philosophie auf dem Griechischen ins Lateinische motiviert, dann findet man genau solche Überlegungen zu sagen, ja, die Griechen haben da ein bestimmtes kulturelles Projekt, das muss man sich näher aneignen und das kann man im Lateinischen replizieren. Will sagen, die Vorstellung, die in philosophischen Instituten verbreitet ist und die auch, sagen wir, bedeutende Menschen wie Benedetto Croce und Antonio Gramsci, der es von ihm hat, transportieren, dass alle Menschen Philosophen seien, dass das gewissermaßen zum anthropologischen Zuschnitt des menschlichen Wesens gehört, zu philosophieren, diese Vorstellung möchte ich zurückweisen. Es ist keineswegs so, dass dieses spezifische historische Projekt überall und unter allen Voraussetzungen existiert. Es hat bestimmte historische Voraussetzungen, da werden wir noch drüber reden. Und es hat auch bestimmte historische Grenzen. Das heißt nicht, dass ich meine, dieses historische Projekt sei nur in Griechenland und im Okzident-Orient-Komplex, arabische, jüdische, lateinische Philosophie entstanden. Hier haben wir es mit einer spezifischen historischen Konstellation zu tun und es ist durchaus eine Diskussion würdig, in welchem Sinne etwa der im Jainismus Philosophie in Indien entstanden ist oder in welchem Sinne innerhalb des Konfuzianismus und der Legisten in China Philosophie entstanden ist. Es ist nicht einfach dasselbe. Aber es hat hinreichend Familienähnlichkeit mit Wittgenstein gesagt, dass man es gewissermaßen einander zuordnen kann. In dem Sinne gibt es auch eine Pluralität der historischen Projekte des Philosophierens. Aber man kann nicht sagen, dass jede Hochkultur ein Philosophieren entwickelt hätte, sondern das gilt eben doch nur für eine bestimmte Auswahl. Zweitens, man muss unterscheiden innerhalb des Philosophierens, was die Grundorientierungen sind. Es gibt zwar die These von der Philosophia perennis, die vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der katholischen Tradition kommt, die eben katholoi, also alles zusammenfassend, tatsächlich versucht, alle Strömungen, Positionen der Philosophie als einheitlichen, mindestens genealogischen Zusammenhang, eigentlich schon ein Zusammenhang, in dessen Zentrum eigentlich Aristoteles und der Thomismus stehen. Aber wenn man sich die Philosophiegeschichte näher anguckt, hat diese Art von harmonistischer Sichtweise des Philosophierens eigentlich wenig Plausibilität. Kant hat das viel passender angesprochen. Die Philosophie war immer ein Kampfplatz. Und zwar nicht nur ein Kampfplatz unterschiedlicher Fragen, unterschiedlicher Antworten, sondern auch ein Kampfplatz unterschiedlicher Fragen und Herangehensweisen. Und diese Pluralität der philosophischen Modelle haben wir ja auch heute ganz akut. Es gibt postanalytische, posthermeneutische und wahrscheinlich auch postneukantianische Philosophie. Möchte ich keinen mit beleidigen, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass das durchaus ein relevanter Sektor der Gegenwartsphilosophie ist. Und es gibt dann innerhalb dieser Modelle, so ist jetzt einfach mal der terminologische Vorschlag, unterschiedliche Linien, so wie Husserl und Heidegger innerhalb eines phänomenologischen Aufbruchs des Philosophierens andere Linien als jeweils der andere verfolgt haben oder wie meinetwegen Hermann Schmitz mit seiner naiven Phänomenologie eine andere Linie verfolgt, als sie Husserl und Heidegger verfolgt haben. In dem Sinne muss man sich dann natürlich auch mal fragen, was ist die Grundlage, was bedeutet das, diese unterschiedlichen Linien. Das ist nicht einfach gegeben, sondern es ist zu untersuchen. Aber es reicht eben nicht, sozusagen die groben Modelle zu thematisieren. Man muss auch thematisieren, wie die sich in dieser Weise aufgliedern. Was ich, denke ich, als, ich will ja vorsichtig sein und nicht sagen, durchhaltendes Moment im Sinne einer Univozität in den unterschiedlichen Modellen und Linien des Philosophierens durchhält, aber es kommt dem doch ziemlich nahe, ist, dass das Philosophieren in unterschiedlichen Gestalten und die Art von Ironie und Humor, die ich hier praktiziere, ist selber eine davon, mit Praktiken der Unterbrechung des gewöhnlichen Diskurses und der gewöhnlichen Debatte, der Hinterfragung und der Distanzierung arbeitet. Philosophen bereiten sich ihren Gegenstand zu, als philosophischen Gegenstand, indem sie eine laufende Diskussion unterbrechen und sagen, Moment mal, da müsste man doch mal fragen, das. Und indem sie sich von den Positionen, die es da schon gibt, distanzieren und sagen, na also, da muss man doch mal richtig auf Distanz gehen und unabhängig von den vorgegebenen Positionen fragen, worum es hier eigentlich geht, warum wird die Frage gestellt, was ist dann ein vernünftiges Argument, ein Beweisgrund. All diese Fragen dienen eben, und das gilt, glaube ich, für unterschiedliche Gestalten, für Modelle und Linien des Philosophierens, dienen sozusagen der Operation, die es ausmacht zu Philosophie. Wobei dabei Philosophen dann, denke ich, auch immer wieder mit Begriffen, elementaren Begriffen, operieren, wie, und da kann man dann in der Tat immer wieder die Metaphysik des Aristoteles als, sagen wir mal, Grundinventar betrachten, wie Prozess, Handlung, Ganzes und Teil oder Subjekt und Objekt. Und diese Begriffe sind zwar auch in einzelnen Wissenschaften zu treffen, aber sie sind eigentlich relativ spezifisch für die Tätigkeit der Philosophen. Und da gibt es sicherlich noch ein paar mehr. Also insofern gibt es tatsächlich so etwas wie philosophische Kategorien. Ohne dass es jetzt wichtig wäre, da nun eine komplette Liste davon zu machen, sondern muss man einfach darauf achten, dass man solche elementaren Begriffe und Unterscheidungen tatsächlich in philosophischen Diskursen immer wieder findet. Ein letzter Punkt, um die Tätigkeit der Philosophin zu charakterisieren, ist etwas, was Philosophen richtig anstößig macht und auch schwer erträglich. Wir haben es mit der Wahrheit. Und Sie können natürlich Skeptiker sein und sagen, na also, was ihr da so als Wahrheit behauptet, ob das wohl Wahrheit ist und ob man überhaupt Wahrheit wissen kann und so, das ist ja alles mal dahingestellt. Aber auch der Skeptiker operiert mit einem emphatischen Begriff der Wahrheit. Ich glaube, das ist geradezu konstitutiv für die unterschiedlichsten Sorten, für die unterschiedlichsten Gestalten, Modelle, Linien des Philosophierens, dass gesagt wird, wir müssen uns um die Wahrheit kümmern. Wir müssen die Frage stellen, was ist hier eigentlich wahr? Was ist gelogen? Was ist unbegründet? Was ist gut begründet? Was ist ein richtiges Argument? Was ist ein falsches Argument? All diese Fragen stellen Philosophen. Und jetzt kommt die Paradoxie, die weil das schon hunderte von Jahren dauert, die Philosophen auch so ärgerlich macht. Die Philosophen sind nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, was denn nun die Wahrheit ist. Weder formal noch inhaltlich. Deswegen knüpfe ich an französische Kollegen an, Alain Badiou, Jacques Rancière, Etienne Balibar, muss man die Frage der Wahrheit, aus der die Philosophie nicht rauskommt, als eine politische Frage begreifen. Wahrheit ernst zu nehmen, heißt Wahrheitspolitik betreiben. Und das ist vielleicht der Kernpunkt, auf den die unterschiedlichen Praktiken des Philosophierens aus meiner Sicht hinauslaufen. Wenn ich jetzt das nochmal versuche zu spezifizieren für das 20. Jahrhundert, wo eben, wie ich sagte, politisches Denken, Philosophie, Politik, Geschichtsprozesse historisch in einem Maße auseinandergetreten. Entschuldigung? Ja, können Sie.
Wieso kann im Bereich der Philosophie diese Frage nie entschieden werden? Weil es eine politische Machtfrage ist? Oder wie wäre der?
Nein, nicht, weil es eine politische Machtfrage ist. Das wäre ja eine relativ simple Geschichte. Dann muss man eben die Machtfrage entsprechend stellen und regeln, sodass die Wahrheit gewinnt. Das kann man historisch auf die lange Frist sicher als Projekt vornehmen. Es ist vertrackter. Philosophieren ist inkonklusiv. Es gibt keine Letztbeweise für philosophische Wahrheiten. Und wie Kant richtig gesagt hat in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft, die Philosophie ist ein Kampfplatz und bisher sind alle Versuche, diesen Kampf sozusagen beweiskräftig zu entscheiden, gescheitert. Man kann natürlich jetzt sagen, ich habe jetzt endlich die Lösung, aber da muss ich sagen, in dem Punkt bin ich Skeptiker, nachdem es sozusagen, wie viele Jahre her ist das mit der Kritik der reinen Vernunft, und vorher haben es ja auch schon ein paar versucht, aber gut, auch nach der transzendentalen Wende hat es locker 250 Jahre, wenn ich das mal so grob schätze, gebraucht. Und es ist immer wieder versucht worden und immer wieder gescheitert. Also es ist, glaube ich, stärker zu sagen, Philosophieren ist eine inkonklusive Tätigkeit. Sie kann nicht mit letztbewiesenen und letztbegründeten Wahrheiten aufweisen. Was nicht heißt, dass man sozusagen resignativ sagen muss, na, lass wir es bleiben und erzählen irgendwas, sondern das ist geradezu die Herausforderung, immer wieder mit äußerster Strenge zu argumentieren und zu prüfen, wie weit tragen die Argumente und wie weit tragen sie nicht. Ohne aber damit die Hoffnung zu verbinden, diese inkonklusive Tätigkeit, das hat Marx mal Selbstverständigung genannt, sozusagen im Kontext der hegelianischen Phase der Philosophie, der junghegelianischen Phase der Philosophie. Diesen Prozess der Selbstverständigung halte ich für unabschließbar. Es gibt so von Charles Sanders Peirce und Josiah Royce die Vorstellung, okay, aber es gibt einen letzten Konsens, auf die hin, dass alles dieser zunächst einmal unabschließbare Diskussionsprozess im Unendlichen konvergiert. Aber der Punkt ist natürlich der, dieser Prozess, das wissen wir, wird nicht unendlich sein. Von dort aus, in einem endlichen Prozess, gibt es auch den Joyce'schen Punkt der Konvergenz von allem in allem nicht. Ich glaube, darin muss man sich einrichten. Also, hinter den Trennungen von politischem Denken, Philosophie, Politik und der Analyse von Geschichtsprozessen im 20. Jahrhundert stehen eine Reihe von Entwicklungen, die ich hier nur wirklich pauschal in Erinnerung bringen möchte. Die Trennung von Philosophie und Wissenschaften, die im 19. Jahrhundert erfolgt ist, nach Hegel. Hegel war der Letzte, der versucht hat, und zwar in Kenntnis dessen, dass es bereits eine einzelwissenschaftliche Spezialisierung gab. Die Rechtswissenschaften und die Geschichtswissenschaften waren da sein Paradigma. In Grenzen auch die Philologien, kann man in seiner Rechtsphilosophie nachvollziehen. Alles noch einmal in einer umfassenden Philosophie als Wissenschaft zusammengefasst hat, was bis heute das Faszinosum Hegels für die Philosophen begründet. Aber es war schon, und da würde ich jetzt anekdotisch, aber nicht aus meinem Leben argumentieren, schon zu Hegels Lebzeiten problematisch. Sein Schüler Eduard Ganz ist von der Philosophie wirklich auf die Seite der Einzelwissenschaft, Rechtswissenschaft übergegangen. Sicherlich eine denkende Rechtswissenschaft, wie das Friedrich Engels später mal genannt hat, also kein Rechtspositivismus, aber tatsächlich eine losgelöste einzelne Wissenschaft vom Recht, die sich nicht mehr in einer philosophischen Gesamtsynthese auflöst, so wie das Hegel noch gedacht hat. Zweitens kommt es im 19. Jahrhundert zur Trennung des politischen Denkens von der Philosophie. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens damit, dass politisches Denken aufhörte, Sache der Experten zu sein. Ja, also im 17. und 18. Jahrhundert war politisches Denken im Wesentlichen eine Sache der Funktionsträger des absolutistischen Staates und der herrschenden Klasse dieses absolutistischen Staates. Das Volk durfte sich auch Gedanken machen, hat es auch gelegentlich. Also die Levellers etwa, deren Gedanken sind ja überliefert im 17. Jahrhundert in England, aber das war im Kontext einer Revolution. Ähnliches lässt sich für die amerikanische und die französische Revolution sagen, auch da gibt es dann erste politische Gedanken des Volkes. Aber diese Gedanken des Volkes werden eben nicht von Philosophen artikuliert, sondern die artikulieren sich anders. Und was im 19. Jahrhundert hinter dieser Trennung steckt, ist eben genau dieses, dass die Philosophinnen, überwiegend Philosophen, tatsächlich auf der Seite des Denkens von Staatswegen, also des Denkens und der Ausbildung der Beamtenschaft bleiben und die neuen Formen des popularen politischen Denkens nicht als solche erfassen. Da gibt es dann auch sozusagen im Deutschen ja das böse Schimpfwort des Intellektuellen. Das ist eben derjenige, der eben nicht als Experte politisch denkt und damit sozusagen für die Philosophie integrierbar ist, sondern der popular denkt und damit eben für die Philosophie, so wie sie sich entwickelt und konstituiert hat, nicht mehr erfassbar war. Innerhalb der Philosophie kommt es in diesem Prozess, und ich würde da einen tiefen Einschnitt setzen, 1848, Scheitern der demokratischen Revolution, man kann sagen in Europa, nicht nur in Deutschland, wo die Philosophen tatsächlich noch in einer politischen Rolle dabei waren. Man kann das in der Hegel-Schule studieren, die waren sozusagen auf den verschiedensten konstitutionalistischen Tickets in der Nationalversammlung in der Paulskirche präsent und haben sozusagen diesen revolutionären Prozess auch tatsächlich philosophisch gedacht. Man kann auch in der Französischen Revolution entsprechende Denkprozesse aufmachen und selbst Robespierre lässt sich durchaus auch als Beitrag zur Entwicklung der Philosophie lesen. Dieses tritt aber nach der Niederlage der 1848er Revolution auseinander. Ein völlig des Radikalismus unverdächtiger Mensch wie Kuno Fischer, Hegelianer und Philosophiehistoriker, durchaus nicht unbedeutend, bekommt Lehrverbot, weil er in seinem Philosophieren nicht davor zurückgeschreckt ist, auch Fragen der christlichen Theologie so nebenher zu behandeln. Das war verboten. Und natürlich kann man nicht ernsthaft Metaphysik betreiben, ohne über Gott zu reden. Und daraufhin haben die Philosophen damit reagiert, dass sie einen Schritt zurück gemacht haben und tatsächlich Philosophie als Reflexion angelegt haben und sich aus den politischen Dingen weitgehend herausgehalten haben. Natürlich haben sie dann doch Wege gefunden, politisch relevant zu werden, jedenfalls die Besseren unter ihnen. Aber das war nicht mehr explizites Programm, wie das bei Hegel ja durchaus noch der Fall war. Gleichzeitig findet nicht nur in Deutschland eine Modernisierung der Massenkulturen statt. Vielleicht finden Sie das in etwas ungreifbaren Terminus. Da lässt sich so etwas wie die Romankultur des 19. Jahrhunderts drunter fassen, dass tatsächlich breit gelesen wird, und zwar nicht nur Flugschriften und religiöse Traktate, sondern tatsächlich Schriften, in denen es darum geht, Lebensorientierung als solche vorzuführen, zu analysieren, diskutierbar zu machen. Und das ist die große Leistung der klassischen Romankultur des 19. Jahrhunderts, die tatsächlich dann auch diese Massen zu ergreifen beginnt. Natürlich auch ganz stark mit dem Kolportageroman, also das ist nicht nur alles erstklassige Literatur, aber es findet eben tatsächlich eine literarische Artikulation des Massenbewusstseins oder der Orientierung und Lebensentwürfe der Menge der vielen statt. Die Staaten haben natürlich im ganzen 19. Jahrhundert das Problem, dass sie einerseits selber Resultat revolutionärer Prozesse sind oder werden. Frankreich, Bismarck mit seiner durchaus aus der Perspektive der traditionellen feudalen Ordnung revolutionären Politik. Also der hat auch immerhin den König von Hannover abgeschafft und ganz schlicht das Territorium in Preußen integriert. Das war ein wirklicher Bruch traditioneller feudaler Loyalitäten. Und auch wie er Österreich behandelt hat in der Schleswig-Holstein-Frage, das war nicht in Ordnung nach traditionellen feudalen Kriterien. Die Staaten sind also als moderne Nationalstaaten mit den revolutionären Prozessen komplizenhaft verbunden. Ohne sie gäbe es sie nicht. Und das gilt natürlich für Deutschland und Italien, also Cavour mit Bismarck als die Träger der passiven Revolution, wie das dann genannt worden ist, ganz besonders. Aber es gilt selbstverständlich auch für den britischen Staat, das britische Kolonialreich und so weiter und so fort. Also von da aus werden die Staaten in einem neuen Sinne auf das Politische bezogen. Zum einen als diejenigen, die nach innen ihre Gesellschaften politisch zu gestalten versuchen. Und sei es auch nur, dass sie die Trennung von Staat und Gesellschaft als solche organisieren, auch das ist schon ein wichtiger Gestaltungsprozess. Und zum anderen als Staaten, die doch immer sowohl im Inneren als auch in ihrer Außenpolitik auf dem Potenzial des Drucks von unten, der drohenden Revolution oder der Nutzung von Umwälzungs- und Veränderungsprozessen spielen und einander auch da entsprechend eingreifen. Also dass Lenin in einem versiegelten Zug der Deutschen Reichsbahn nach Russland kam, lässt ja sozusagen anekdotisch diese Verwicklung und Komplizität durchaus greifbar machen. Also die Staaten sind sowohl mit dem Politischen als auch mit der Politik verknüpft, wenn man diese Unterscheidung mit meinen französischen Kollegen machen will. Und Geschichtsprozesse sind darüber dann eben nicht mehr nur objektiv ablaufende Prozesse. Der historische Fortschritt bricht sich Bahn, von der Eisenbahn wird übergegangen zum Ottomotor und auf einer Woge von Benzin wird dann in den Weltkriegen gesiegt. Ja, kann man ja so sehen. Aber diese Prozesse des Fortschritts sind selbst immer politisch moduliert, politisch initiiert, politisch reguliert und von dort aus eben nicht einfach ein Prozess oder ein selbstlaufender Prozess, sondern immer auch ein Kampf und ein Raum von Kämpfen. Ich will nochmal zurückblicken. Das ist natürlich jetzt mehr als holzschnittartig, aber es sorgt für Zusammenhang und Orientierung. 1830 bis 1860, denke ich, diese Periode kann man, wenn man das wirklich auf eine Bottomline bringen will, was ich hier jetzt muss, selbstgesetzter Zwang, als Periode der Suche und der Durchsetzung derjenigen politischen Formen, die der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise gemäß sind. Hegel dachte noch, es muss unbedingt eine Monarchie sein, weil ohne das Moment des Personalen ist kein Staat zu machen. Kann man ja durchaus diskutieren. Wir haben ja in Deutschland das Problem des Bundespräsidenten. jetzt ein paar Mal vorexerziert bekommen. Es ist ja irgendwie die Personalisierung tatsächlich in der Politik wichtig, aber sie hat eben nicht notwendigerweise die monarchische Form. Und deswegen treten in dieser Epoche kritische Philosophien in den Vordergrund. Die jungen Hegelianer habe ich genannt, demokratische Bewegungen und Nationalstaatsbildung in Europa, wobei trotz der gescheiterten 48er Revolution der Prozess und die Politik der Nationalstaatsbildung weitergegangen ist. Die reicht ja bis tief ins 20. Jahrhundert hinein. Auch die demokratischen Bewegungen sind zwar 1848 geschlagen worden, haben sich damit aber nicht geschlagen gegeben und in neuen Formen und Gestalten auch das 19. und 20. Jahrhundert weiter tief geprägt. 1860 bis 1910 gibt es dann, nachdem eigentlich im Wesentlichen die Prozesse der Nationalstaatsbildung sozusagen auf den Weg gebracht waren, und Deutschland brauchte noch ein bisschen, Italien brauchte auch noch ein bisschen, aber es war klar, wie die großen nachholenden europäischen Nationalstaatsbildungen laufen würden, geht es darum, ein internationales, imperiales Weltsystem, die Berliner Konferenzen kann man hier durchaus als Beispiel zitieren, zu konstituieren und gleichzeitig ein europäisches Staatensystem. Das führt in der Philosophie dazu, dass die Philosophie sich tatsächlich aus diesen Prozessen herauszieht, eine reflexive Wendung oder Distanznahme vollzieht, wie sie bei Neukantianismus, Lebensphilosophie, Positivismus und Historismus in der Philosophie dieser Zeit zu beobachten ist. 1910 bis 1945 ist das so zusammengeschusterte, also besonders nachhaltig war es nicht, wie sich schnell herausstellte, imperiale Weltsystem in eine große und existenzielle Krise geraten. Ich war nicht sicher, ob das so weitergehen würde. Also wie Rosa Luxemburg schon zu Anfang des Prozesses gesagt hat, die Alternative von Sozialismus oder Barbarei wurde im Prinzip in Richtung Barbarei entschieden. Und es war aber auch nicht sicher, dass dieses Weltsystem, so wie es dann zusammengeschoben war, unter der sozusagen unwilligen Hegemonie der USA und der unsubstanziellen fortdauernden Hegemonie der Großbritanniens, dass dieses so bleiben wird. Es war sowohl 1917 bis 19, vielleicht auch 1917 bis 23, die Option im Raum, dass es zu einer umfassenderen sozialistischen Revolution kommen könnte. Immerhin gab es sowas auch in China und es gab es sowas auch in Mexiko. Also es war nicht nur sozusagen ein europäisches Lokalereignis. Und es war auch nicht völlig ausgeschlossen, dass die Prozesse, die Hitler-Deutschland in den 30er und 40er Jahren einleitete, dass die völlig erfolglos bleiben würden, sondern hier war durchaus auch die Option einer ganz anderen, sehr gruseligen Entwicklungsrichtung des Gesamtsystems, ja, nicht völlig irreal. Weiter würde ich mich da nicht aus dem Fenster legen, aber man konnte nicht einfach davon ausgehen, dass das sich schon erledigen würde, sondern da ist ein bisschen historische Kontingenz und Anstrengung im Spiel, die dann dafür gesorgt hat, dass es sich erledigt hat. In dieser großen Krise, wo es eben wirklich auch darum ging, in welche Richtung geht es jetzt überhaupt mit der Menschheit weiter? Und geht es überhaupt weiter? Also auch katastrophale Entwicklungen waren nicht völlig ausgeschlossen, wobei in der Epoche des Kalten Krieges die sozusagen nochmal eine ganz andere Dimension erreicht haben. Kommt es zu einer, was ich beschreiben würde, Radikalisierung der Philosophie? Philosophieren oder Philosophien potenziert jetzt die Distanznahme, tritt aus dem akademischen Zusammenhang raus, ist nicht mehr sozusagen eine Disziplin neben der anderen, sondern stellt tatsächlich das Ganze der Gesellschaft, das Ganze der Wissenschaften, das Ganze der Kultur in Frage. Solche Philosophen haben wir dann im vorigen Semester analysiert, waren Edmund Husserl, Georg Lukács, John Dewey, Martin Heidegger und Karl Jaspers. Man könnte sicherlich die Liste verlängern, aber diese Radikalisierung der Philosophie gehört eben dazu, zu dieser Epoche der großen Krise. Und jetzt will ich nochmal auf die Fragestellung zurückkommen. Die Frage nach der Frage als die Grundfrage der Philosophie: Was macht diese Vorlesung zu einer philosophischen? Geht es nur um politische Philosophie? Und die Antwort ist nein. Politische Philosophie wird ja gewöhnlich begriffen als das Feld der Philosophie, wo sie sich auf Fragen der Politik anwendet. Also wenn man sozusagen überlegt, was bedeutet der Mechanismus von Opposition und Regierung für die Philosophie des Staates? Oder was bedeutet das imperative Mandat für die philosophische Fassung des Begriffs der Repräsentation? Das sind alles interessante Fragen, mit denen ich mich auch schon befasst habe, aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht tatsächlich um das Verhältnis der Philosophie, und zwar überhaupt, also des Philosophierens, zur Politik und zum Politischen. Es geht darum, wie Philosophieren das Verhältnis von Ereignissen und Prozessen, von Strukturen und Handlungen denkt und das Verhältnis von Macht und Herrschaft, das Verhältnis von, was Philosophie ganz charakteristisch ist, selber denken und Befreiung. Wobei, da möchte ich doch die Paradoxie der traditionellen Philosophie als solche nochmal charakterisieren. Die lädt immer zum Selberdenken ein. Es gibt keine Philosophie, die nicht damit anfängt, denke. Denke selber. Aber sie braucht unterschiedlich viele Schritte, aber es ist unausweichlich so, dass beim Endenschritt kommt, also klein n, Bindestrich, Strich, nicht der Entenschritt, das ist ein Unterschied zum Gänsemarsch, dass beim Entenschritt dann kommt und jetzt hast du verstanden, worum es eigentlich geht und jetzt denke so, wie es richtig ist. Das ist natürlich irgendwie das Gegenteil von Selberdenken. Und was eine Form der Unterwerfung ist. Und das ist das, finde ich, auch Skandalöse an der Philosophie, dass sie seit Platon und Sokrates, weil die Vorsokratiker, da kann man diesen Skandal noch nicht so aufmachen, mit dem Gedanken des Selberdenkens einen einladen und einen auf einen Weg bringen, an dessen Ende die Einsicht, die Notwendigkeit steht, sich dem Denken, was einem da vorgesetzt wird, vollständig zu unterwerfen. Und in diesem Prozess und durch diesen Prozess konstituiert sich Philosophieren überhaupt, denke ich, als ein spezifisches Modell. Und dagegen versuche ich mit dem Begriff der radikalen Philosophie anzudenken, indem ich mich frage, was müsste man denn anstellen, um am Ende dieses Prozesses tatsächlich sich als befreites Subjekt oder als Subjekt auf dem Wege der Befreiung konstituieren zu können. Das ist der Einsatz und die Fragestellung der radikalen Philosophie. Und in der Nacht des 20. Jahrhunderts, um da nochmal so zurückzublicken, kann man sagen, nach dem Licht der Aufklärung und der Erleuchtung durch die industrielle Revolution gibt es eine Phase des Tanzes auf der Titanic, wo man denkt, man hätte jetzt die beste aller möglichen Welten verwirklicht. Es gibt den Unglücksfall von Sarajevo, mit dem offenbar niemand richtig umgehen kann. und einen davon ausgelösten Selbstzerstörungsprozess, den man auch, wenn man jetzt vom Zweiten Weltkrieg aus rückblickt, sagt, na gut, das war doch noch harmlos, aber nicht unterschätzen sollte. Und den man auch übrigens in der Reichweite nicht unterschätzen sollte. Das reicht bis Australien und Neuseeland, vom indischen Subkontinent und von Afrika ganz zu schweigen, die alle einbezogen sind. Wer ein bisschen draußen bleibt, ist Lateinamerika. Aber sonst war es eben wirklich ein Weltkrieg. Und es war auch wirklich ein Weltkrieg von ungeheurer Zerstörungskraft. Dieser Weltkrieg wird dann durch einen Frieden beendet, aber offenbar ist damit kein Problem wirklich gelöst. Der Versuch, im Völkerbund sozusagen eine neue Lösungsform für die internationalen Probleme zu finden, scheitert. Es scheitert auch der Umgang mit Deutschland, und es kommt eben zu der Vorbereitung des Prozesses, den ich dann ein Bild von Walter Benjamin übernehmend als die Zeit der Lokomotiven ohne Notbremse gekennzeichnet habe, die aufeinander zurasen, in denen tatsächlich nochmal das zerstörerische Geschehen des Ersten Weltkriegs in unvorstellbarer Weise überboten wird und mit dem Holocaust auch noch eine Dimension der nicht kriegerischen, aber doch systematisch organisierten, geradezu industriellen Zerstörung hinzugefügt wird. Und gegenüber dieser Entwicklung, wäre jetzt meine These, haben wir es in der Phase des Kalten Krieges mit einer Situation zu tun, wo gewissermaßen diese Lokomotiven ohne Notbremse noch einmal am Rande des Abgrunds zum Stehen gekommen sind. Und keiner weiß, ob sie dann nun demnächst in den Abgrund hinabfahren und fallen werden. Insofern ist die Situation 1945 nach einem kurzen Aufatmen der Befreiung und der Friedenseuphorie keineswegs entspannt, sondern die Spannung und die Zuspitzung bleibt im Hintergrund akut. Und ich glaube, das kann man auch an der fortschreitenden und fortdauernden Radikalisierung der Philosophien durchaus nachvollziehen. Ich komme jetzt noch, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, zu dem Komplex Kalter Krieg, historische Prozesse und Bedingungen. Den Kalten Krieg, so wie ich ihn hier fasse, also losgelöst von der Periode der friedlichen Koexistenz, begreife ich als einen dritten Weltkrieg, der stattgefunden hat. Nicht als offener Krieg, sondern als verdeckter Krieg. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg haben wir die Krise des imperialen Weltsystems gehabt. Dann haben wir das gescheiterte Arrangement der Nachkriegszeit, was dann mit der Berlin-Krise und dem Koreakrieg als gescheitert sich darstellt. Wir haben eine Phase, in der kalte Kriege und heiße Kriege vor allem in der asiatischen Peripherie miteinander in Hand gehen, von der Berlin-Krise bis zur Kuba-Krise. Und dann haben wir einen gescheiterten Ausstieg aus dem Kalten Krieg, der dann eben zu dem ebenfalls miserablen Zeitalter der friedlichen Koexistenz geführt hat, die ja keineswegs auf einem Friedensschluss basiert hat, sondern nur darauf, dass man endlich das akzeptiert hat, was man 1945 bis 1949 nicht akzeptieren wollte, nämlich ein stabiles Arrangement ohne gegenseitige inhaltliche Anerkennung. Als Phasen kann man sagen, in den der Phase 44 bis 45 und 48 bis 49 geht es darum, dass die Siegermächte, und vor allem die USA und die Sowjetunion, um geopolitische Arrangements ringen, sich über Neuordnungsprogramme und Wiederaufbaukonzepte austauschen, ohne dass sie zu einem gemeinsamen oder auch nur wechselseitig hingenommenen Ergebnis kommen. 1949 bis 50 bis 1961 haben wir dann eine Phase der paradoxen Konsolidierung dieses Kalten Kriegssystems, die aber nicht eine Phase der friedlichen Koexistenz ist, sondern der noch beide Seiten immer wieder die Option prüfen, ob sie nicht in der Lage wären, dieses Kalte Kriegssystem tatsächlich kriegerisch für sich zu entscheiden. Und 62 bis 68, also von der Kuba-Krise bis zum Ausbruch der Jugendrevolte, haben wir und dem Prager Frühling, haben wir eine Schlusskrise und den Übergang zur friedlichen Koexistenz, der allerdings selber nur diesen Anfangszustand, den man hätte 1945 haben können, über den schon geredet worden ist. Außenminister Burns hat das Stalin praktisch angeboten, des Arrangements, des einigermaßen stabilen Arrangements mit den Verhältnissen. Und man kann sagen, diesem Kalten Kriegssystem lag eine gedoppelte Lüge zugrunde. Denn es war geprägt vom Primat der Außenpolitik. Außenpolitik, auch nach dem klassischen englischen Verständnis, war der Bereich der Prärogative. Das heißt, hier war die Regierung eigentlich außerhalb der demokratischen, sprich parlamentarischen Kontrolle. Hier war die Regierung souverän und im Kontext der imperialen Blockbildung war diese Prärogative natürlich inzwischen sehr, sehr bedeutend und mächtig. Und insbesondere die Fragen von Krieg und Frieden als die letzten Fragen der Souveränität blieben außerhalb demokratischer Kontrollen. Das hatte eine wichtige Konsequenz auf die beteiligten Gesellschaften, nämlich es wurde intern darum gerungen, und zwar auf beiden Seiten, dass sichergestellt war, dass nichts und niemand diese Mobilisierung im Kalten Krieg stören konnte. Also beide Seiten hatten für Friedenszeiten sonst nicht gekannten Zuwachs an interner Mobilisierung und Kontrolle und auch an interner Repression. Dies alles, soweit Primat der Außenpolitik. Dies alles stand aber, und das war die doppelte Lüge, unter der gewissermaßen gesellschaftspolitischen Prämisse to make the world safe for democracy auf der westlichen Seite und des sozialistischen Übergangs auf dem Weg zum Kommunismus auf der sowjetischen Seite. Und natürlich war ganz klar, dass dort, wo der Block, die Blockgrenzen dies nicht vorsahen, dies auch nicht stattfinden konnte. Ich habe hier die Beispiele aus der Geschichte Ihnen etwas zusammengetragen. Polen war eigentlich die Kommunistische Partei aufgelöst. Stalin hatte die noch dezimiert. Sie wurde dann notdürftig wiederhergestellt, aber es war klar, dass die in Polen keine zentrale Rolle spielen konnte, wenn es irgendwo demokratisch zugegangen wäre. Man hat sich darauf geeinigt, eine in Anführungsstrichen Volksfrontsregierung zu bilden, in der die Kommunistische Partei die zentrale Rolle spielte, unter dem Namen Vereinigte Arbeiterpartei, also unter sozusagen subalterner Integration der Sozialdemokraten, so wie das dann auch in der DDR gemacht worden ist, und wo mit Mikołajczyk ein durchaus bedeutender nicht-kommunistischer Politiker und einige Minister eine allerdings nur dekorative Rolle in der Regierung spielen. Das war die eine Seite. Und in Griechenland, da hat man im Wege eines blutigen Bürgerkriegs klargestellt, dass Griechenland klar zur westlichen Einflusszone gehörte und die Partisanenarmee der Kommunisten, die im deutschen Widerstand entstanden und stark geworden war, eben nicht das Land übernehmen durfte. Also hier, es war ganz klar, diese Demokratiegarantie galt für den eigenen Block und auch dort nicht für alle Länder. Ich habe dann noch das Beispiel Rumänien und Bulgarien, wo auch die kommunistischen Parteien unbedeutend waren. Italien und Frankreich, wo sie bedeutend waren und auch erst eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber sie wurden aus dem Regierungsbogen ausgeschlossen. Und dasselbe passierte in Rumänien und Bulgarien. Also die Blockgrenzen, die außenpolitischen Entscheidungen bestimmten, wie gesellschaftspolitisch agiert wurde. Und damit war natürlich das allgemeine Postulat, dass es in der Politik darum ginge, making the world safe for democracy oder den sozialistischen Übergang auf dem Weg zum Kommunismus zu organisieren, selbst fallen gelassen. In den ganzen Kontext gehört natürlich auch die Restabilisierung der Faschismen in Spanien und Portugal. Es gibt 1945 eine Phase, wo sowohl das Franco-Regime wackelt, als auch das Salazar-Regime in Portugal. Aber das wird rasch beendet. In den Ostblock-Staaten, die sich damit herausbilden, gibt es dann einen Übergangsprozess, wo dann das polnische Modell in dem Sinne vereindeutigt wird, dass klargestellt wird, dass in diesen Volksfrontstrukturen die kommunistische Partei die führende Rolle hat. Der Block der Nationalen Front in der DDR, der war durchaus auch so strukturiert. Und an den Peripherien kommt es weiterhin zu Kriegen. Indochina, Korea, Philippinen, sicherlich keine komplette Liste. Es gibt eine verschleppte bzw. verfuschte Entkolonisierung in Afrika und Asien, wobei man die Entkolonisierung auf dem indischen Subkontinent auch nicht unbedingt als gelungen bezeichnen kann. Es gibt in Lateinamerika, wo sich während des Weltkriegs gewisse Möglichkeiten der eigenständigen Entwicklung in Argentinien, Brasilien oder in Chile ergeben hatten, gibt es eine Reaffirmation der Dependenz von Seiten der USA, die das auch durchsetzen. Und es gibt schließlich, mit etwas Zeit versetzt, aber das beginnt eben dann auch in den 50er Jahren, die Befreiungsbewegung in Afrika, in Lateinamerika, in Asien. Wobei ich deswegen die Anführungsstriche gesetzt habe, weil man im Rückblick sagen kann, dass diese Befreiungsbewegung, wenn wir etwa Algerien uns heute ansehen, eben zwar die Befreiung von der Herrschaft der Kolonialmacht gebracht haben, aber die Herrschaft einer neuen Staatsklasse produziert haben. Ich glaube, das lässt sich so analytisch als gemeinsamer Zug herausheben. Und das war natürlich für die betroffenen Völker auch keineswegs einfach und jedenfalls nicht befreiend. Trotz alledem Philosophie. Philosophieren gegen und doch für die Herrschenden. Das ist sozusagen der Punkt, den wir untersuchen müssen. Es gibt, so mal als auf den ersten Draufblick, so etwas wie eine neue Exzentrizität der Wahrheit in der erneuerten Philosophie. Also Philosophie betreibt Wahrheitspolitik und thematisiert auch ihre eigene prekäre und Außenseiterrolle. Jean-Paul Sartres Analyse der Unredlichkeit ist hier durchaus einschlägig. Martin Heige, der Heideggers schon in seiner Zeit vorgetragene Kritik am Verfallen des Mann in der Uneigentlichkeit, aber auch der späte Wittgenstein mit seiner Insistenz auf der einfachen Beschreibung dessen, was wir tun, vollziehen immer wieder diesen Schritt zu einer exzentrischen Position, von der aus man sich herausziehen kann, von aus dem, was zumeist, wie Heidegger sagt, der Fall ist. Und diese Position der Exzentrizität, und zwar nicht eine Exzentrizität, die, wie Merleau-Ponty das gegeißelt hat, von der Position des Sirius aus urteilt, sondern sozusagen ganz nah dran ist an den wirklichen historischen Prozessen und den wirklichen Konflikten, dies wird als der Ort der Wahrheit ausgezeichnet. Und diese Philosophien schaffen das auch alle, entsprechend attraktiv für die Jugend der Nachkriegszeit zu sein. Weil Jugend hat nicht nur Sehnsucht nach der Zukunft, wie gesagt worden ist, sondern es hängt auch damit zusammen, dass Jugend tatsächlich an der Wahrheit interessiert ist. Hier gehören auch Hannah Arendt mit ihrem Postulat des Zusammenhandelns, was zunächst einmal klingt wie ein Postulat, wie man gewissermaßen demokratische Prozesse verbessern kann, aber keineswegs so gemeint ist, sondern als eine Kategorie, die in unseren gewöhnlichen politischen Prozessen und in unseren Politiken eben abwesend ist, die überhaupt erst radikal neu zu gewinnen ist. Und Günter Anders gehört hierhin mit seiner These von der Antiquiertheit des Menschen, die natürlich dann irgendwo paradox und auch, wenn man so will, pessimistisch wird, wenn man bedenkt, wo angesichts der Antiquiertheit des Menschen die eigene Position des Philosophierenden bleibt. Die gibt es nicht mehr. In dem Zusammenhang kann man vielleicht noch anschließen, Theodor W. Adornos Diktum, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt, über das jetzt gerade Judith Butler eine sehr schöne Rede in der Frankfurter Paulskirche gehalten hat. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat in dem Titel der Bezug auf den Humanismus zu tun? Kann man natürlich sagen, das war jetzt eine Zufügung von mir, weil mich das interessiert. Aber ich habe im Material schon noch etwas gefunden. Nämlich erstens kann man 1945 sehr deutlich beobachten, gibt es so etwas wie ein breites Bewusstsein unter Philosophen und Intellektuellen, dass in der Nacht des 20. Jahrhunderts der Humanismus gescheitert ist. Da gibt es also richtig eine kleine Bibliothek von Literatur. Es gibt die sachlich einschlägige Frage des Verhältnisses von Humanismus-Idealen und humanen Minima. In der Charta der Vereinten Nationen werden zum ersten Mal die Menschenrechte tatsächlich rechtlich verbindlich verankert und damit ein Prozess eingeleitet, der inzwischen zu verschiedenen Generationen von Menschenrechtskonventionen geführt hat. Und in der Tat, die Frage der Verträglichkeit bestehender Verhältnisse mit solchen durch die Menschenrechte in ihren unterschiedlichen Generationen gekennzeichneten humanen Minima als solche aufwirft und damit auch durchaus wirksam, also nicht bloß auf dem Papier, die Frage nach einer Humanisierung inhumaner Verhältnisse, was natürlich eine Paradoxie aufgeworfen hat. Und vor diesem Hintergrund kann ich gut nachvollziehen, dass es in der unmittelbaren Nachkriegszeit sowohl in Frankreich auch als in Deutschland durchaus prominente Humanismusdebatten, auch unter Beteiligung der bereits genannten Philosophen, gegeben hat. Und dass es dann in den frühen 60er Jahren noch einmal zu einem Humanismusstreit gekommen ist in dieser Abschlusskrise des Kalten Kriegssystems und diesen Bedingungen und diesen Streitigkeiten, denke ich, sollte man nachgehen, wenn man begreifen will, was die Philosophen in der Situation des Kalten Krieges gemacht haben. Von da aus komme ich dann zurück auf die Frage des Philosophierens in der Wahrheitspolitik. Ich habe das schon angedeutet. Der Wahrheitsanspruch des Philosophierens ist unverzichtbar, aber auch nicht einlösbar. Und ich glaube, man kann auch nicht bestreiten, dass es auch in der Politik um so etwas wie Wahrheit geht. Jedenfalls ist es immer wieder zu beobachten, dass solche Ansprüche erhoben werden. Ob diese Ansprüche und wo inwiefern diese Ansprüche berechtigt sind, muss geprüft werden. Sicherlich gibt es eine Frage nach Wahrheit in den Wissenschaften. Und in der Philosophie gibt es eben dieses Schwierige, dass Philosophen einerseits einen geradezu herausgehobenen und gegenüber dem Wahrheitsanspruch in Wissenschaften und Politik noch gesteigerten Wahrheitsanspruch zu vertreten pflegen, dass sie gleichzeitig aber nicht dazu in der Lage sind, ihn konklusiv einzulösen. Ich denke, es gibt eine Wahrheit des Dogmatismus. Hegel hat das auf die Formel gebracht, dass man, so wie Luther sagte, pecca fortita, sündige kräftig, tatsächlich Meinungen, Auffassungen haben muss, damit man philosophieren kann. Es gibt aber auch eine Wahrheit der Skepsis. Nämlich, es kommt nicht einfach darauf an, eine Meinung zu haben, sondern man muss sie auch bereit sein zu prüfen. Man muss sie auch hinterfragen und grundsätzlich auch durch Argumente überwunden erkennen können. Was sie natürlich dann relativiert. Ich denke, aus dieser doppelten Wahrheit von Dogmatismus und Skepsis ergibt sich die Notwendigkeit einer allerdings nicht abschließbaren Kritik in der Philosophie, dass man immer wieder die Gültigkeit von Wahrheiten und ihre Begrenztheit thematisieren muss. So, das war's für heute. Und was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich sozusagen das Programm Ihnen noch etwas vorstelle, oder wir können auch noch Fragen diskutieren. Wir haben noch, wenn ich mich jetzt recht orientiere, haben wir jetzt noch eine reichliche Viertelstunde. Gibt es Fragen oder Bemerkungen? Ja? Ja, sicherlich spielt China eine Rolle, das ist mehr zufällig. Weil schon der Beginn, also schon, dass ich diese Zeit, diese Periode bis 35 ansetze, hat mit dem Bürgerkrieg in China und dem japanischen Überfall auf China zu tun. Also selbstverständlich ist China Bestandteil des Geschehens. Allerdings bis in die Zeit des Kalten Krieges kein zentraler Bestandteil, sondern es wird erst nach 1949 ein in der Tat zentraler Bestandteil. Das heißt, wir werden noch mehr über China reden müssen, aber auch in der Periode bis 1914, Entschuldigung, auch in der Zeit, ja, ich hatte jetzt in der letzten Vorlesung auch mit Sun Yat-sen und verschiedenen anderen chinesischen Philosophen zu tun. Also von da aus habe ich China da durchaus mit im Blick.